NDR Info. Themen des Tages.
Folgendes haben wir für die kommende halbe Stunde vorbereitet. Wir schauen nach Abu Dhabi. Dort soll zwischen der Ukraine und Russland auch über die Donbass-Region verhandelt werden. In Rom finden gerade deutsch-italienische Regierungskonsultationen statt. Vorgestellt wurde auch ein Aktionsplan. Was er beinhaltet, klären wir gleich. Und zum Abschluss des Weltwirtschaftsforums hören wir ein Fazit aus Davos. Ich bin Birgit Langhammer. Schönen guten Abend. Gleich befassen wir uns ja nochmal mit dem Weltwirtschaftsforum. Dort hat der ukrainische Präsident gestern angekündigt, dass Vertreter seines Landes und Russlands sich treffen würden, unter Vermittlung der USA in den Vereinigten Arabischen Emiraten, und zwar heute. Das kam für viele vielleicht überraschend. Also es soll ein neues Gesprächsformat geben zu alten Fragen. Wie kann Frieden erreicht werden in der Ukraine? Gestern waren dazu amerikanische Vertreter, der Sondergesandte Witkoff und Trumps Schwiegersohn Kushner in Moskau und haben offenbar rund 3,5 Stunden mit Wladimir Putin gesprochen. Konstruktiv sei es gewesen, hieß es heute. Dazu unser Korrespondent Moritz Behrendt, mit ihm habe ich eben gesprochen und zunächst gefragt, in welchem Format findet denn das Treffen in Abu Dhabi statt? Es hat ja zuletzt Kritik gegeben an der Besetzung bei ähnlichen Gesprächen in Istanbul. Also, wer ist alles mit dabei?
Zunächst mal, wir wissen wirklich unglaublich wenig an konkreten Details. Noch nicht einmal, wann das Gespräch genau beginnt. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat jetzt vom Abend gesprochen. In Abu Dhabi ist es schon fast 8 Uhr. Also, das könnte sein, dass diese Gespräche schon begonnen haben, aber die Bestätigung dafür, dass sie begonnen haben, die haben wir bislang nicht bekommen. Dabei ist von ukrainischer Seite der Sekretär des Sicherheitsrates Rustem Umjerov und der neue Leiter des Präsidialamtes Kirillo Budanov, und von Putins Seite aus ist der Leiter des russischen Militärgeheimdienstes dabei. Das heißt, das ist schon etwas hochrangiger als zuletzt in Istanbul. Von einer trilateralen Arbeitsgruppe ist die Rede, also auch die USA sind vertreten. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind nur der Ausrichtungsort dieser Vermittlungen. Aber trilaterale Arbeitsgruppe, das klingt auch nicht sofort nach ganz, ganz schnellen Ergebnissen.
Mhm. Vor allem, weil es ja auch nach wie vor, muss man sagen, um ein schwieriges Thema geht, also um territoriale Themen. Russland besetzt 20% der Ukraine. Es geht also konkret weiter auch um die Aufgabe von ukrainischem Gebiet, oder?
Ganz genau, das hat auch der ukrainische Präsident Selenskyj gesagt. Es wird wohl vor allem um den Donbass gehen. Und Russland hat die Forderung, den gesamten Donbass einzunehmen. Allerdings sind Teile des Donbass momentan noch unter ukrainischer Kontrolle. Und das lehnt die Ukraine ab, diese Teile auch abzugeben. Sie könnte sich vorstellen, die aktuelle Frontlinie einzufrieren unter Bedingungen, dass sie Sicherheitsgarantien von den USA bekommen. Dort soll es ja gestern auch Fortschritte in Gesprächen zwischen Trump und Selenskyj gegeben haben, ohne dass wir da genaue Details kennen. Aber in den zentralen Forderungen, wer welches Gebiet in Anspruch nehmen darf, da gibt es weiterhin keinerlei Kompromiss. So sieht es zumindest derzeit aus.
Selenskyj hat ja in Davos auch wirklich große Kritik geübt an den Europäern. Er wirkte da auch wirklich irgendwas zwischen sauer und enttäuscht. Sie würden die Ukraine zu wenig unterstützen. Wie ist es denn jetzt einzuschätzen, dass da kein Europäer mit in Abu Dhabi ist?
Ich würde das erstmal nicht überbewerten. Auch Selenskyj war ja gestern überrascht, dass diese Gespräche überhaupt stattfinden sollen. Also vielleicht sind die Europäer nicht als erstes eingeweiht worden. Das ist wieder so etwas wie die Trumpsche Schnelldiplomatie mit seinen Spezialwaffen Steve Witkoff als Sondergesandter und seinem Schwiegersohn Jared Kushner. Und die Emirate, die stellen sehr bereitwillig ihre Hotels und ihre Anlagen für solche Gespräche zur Verfügung. Auch weil sie selbst wollen, dass sie wahrgenommen werden in der internationalen Welt. Aber dass die Europäer nicht dabei sind. Ich würde das bei diesem einen Gespräch nicht überbewerten, denn die Hoffnung, dass hier schon die großen Entscheidungen getroffen werden, die sind doch eher gering.
Also Kritik auf der einen Seite auch an den Europäern, die Ukraine aber ja nach wie vor unterstützen, und die USA wollen ja am liebsten aussteigen. Jetzt hat Selenskyj ja auch nochmal erneut mit Donald Trump gesprochen. In Davos meinte seinerseits, er warte jetzt nur noch drauf, dass Trump ein Abkommen für Sicherheitsgarantien unterzeichnen werde. Das betrifft dann aber die Zeit nach Kriegsende.
Genau, das würde die Zeit nach Kriegsende betreffen, und momentan gibt es noch wenige Anzeichen, dass das ganz bald bevorsteht. Die russischen Angriffe dauern ja an, unter widrigen Bedingungen im Kiewer Winter. Also Die Sicherheitsgarantien für Nachkriegsende, von denen kann sich die Ukraine momentan noch wenig kaufen. Aber es gibt die kleine Hoffnung, dass sich die Seiten gegenseitig annähern. Und man kann ja vielleicht erinnern, dass es in den Vereinigten Arabischen Emiraten schon einmal Vermittlungsgespräche zwischen der Ukraine und Russland gegeben hat. Da ging es um, in Anführungszeichen, kleinere Fragen, nämlich zum Beispiel den Austausch von Kriegsgefangenen. Aber das war durchaus erfolgreich.
Heute und auch morgen soll verhandelt werden, hören wir. Und Sie haben schon gesagt, die Erwartungen muss man vielleicht ein bisschen zurückfahren. Russland hat gesagt, man sei sehr interessiert an diplomatischen Wegen. Aber parallel erhöht Russland den militärischen Druck. Wir hören ja, in Kiew gibt es immer noch viele Angriffe, immer noch tausende Wohnungen ohne Strom und Heizung zum Beispiel.
Ich glaube, die Erwartungen sind relativ gering, nicht zuletzt von Seiten der Ukraine, aber auch viele Experten erwarten keine großen Durchbrüche bei diesem Treffen. Die Hoffnung aber besteht natürlich immer, dass es in kleineren Fragen, das hatte ich ja gerade schon angesprochen, wie etwa dem Austausch von Kriegsgefangenen oder auch in anderen Fragen möglicherweise ein Entgegenkommen gibt.
Wir werden das weiter verfolgen. Moritz Behrendt war das, der von der ARD Kairo aus die trilateralen Gespräche zur Ukraine in Abu Dhabi verfolgt. Heute Mittag endete das Weltwirtschaftsforum in Davos. Es waren aufregende Tage, dafür hat Donald Trump gesorgt, mit einigen Schlagzeilen zu Grönland und Zöllen. Daran gibt es durchaus Kritik, zum Beispiel vom Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz Ischinger, der meinte, die Debatte um Grönland, Zirkus, wie er es nennt, habe vom wirklichen Brennpunkt Ukraine abgelenkt. Auch einige Hilfsorganisationen bemängeln, dass humanitäre Krisen nicht genug Aufmerksamkeit erhalten hätten. Zum Abschluss gab es dann nochmal einen Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung. EZB-Chefin Christine Lagarde war vor Ort, schätzte die weltweite Lage ein. Wir hören jetzt Tobias Brunner mit einem Fazit des Gipfels in Davos.
Wahrscheinlich hat niemand mitgezählt, aber kein Name dürfte auf dem Weltwirtschaftsforum diese Woche so oft gefallen sein wie
Präsident Trump,
Donald Trump,
Präsident Trump,
Donald J. Trump.
Schon vor dem Beginn hatte der US-Präsident die Agenda gekapert mit dem Streit um Grönland und die Zusatzzölle. Das eigentliche Treffen in Davos wird dann zu Trump-Festspielen, zu einem Welt-Trump-Forum. Grönland wolle er weiter übernehmen, polterte er am Mittwoch in seiner Rede und droht Europa und der NATO.
They have a choice. You can say yes and we will be very appreciative, or you can say no and we will remember.
Er werde sich daran erinnern, wenn er nicht bekommt, was er will. Das komplette Gegenteil zum diesjährigen Motto des Forums, im Geiste des Dialogs. Nur Stunden später dann aber die überraschende Wende. Trump und NATO-Generalsekretär Marco Rutte einigen sich auf eine Rahmenvereinbarung für Grönland. Die Details müssen noch verhandelt werden, aber immerhin die Zusatzzölle sind damit vom Tisch. Das heißt aber nicht, dass auch die Trump-Festspiele schon vorbei wären. Tags darauf gründet der US-Präsident seinen umstrittenen Friedensrat offiziell. Eine internationale Organisation, die parallel zu den Vereinten Nationen weltweit Konflikte beilegen soll, mit ihm als lebenslangen Vorsitzenden. Wir werden Frieden in der Welt haben und Mann, das wäre ein großartiges Vermächtnis für uns alle. Jeder in diesem Raum hier ist ein Star, sonst wärt ihr nicht hier. Stars? Wie der ungarische Ministerpräsident Orban und der argentinische Präsident Milei, die neben Trump auf der Bühne sitzen. Europa auf der anderen Seite zeigt sich auf dem Weltwirtschaftsforum so geeint wie selten. Die Devise: zusammenrücken, Stärke zeigen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
Europa muss seine Unabhängigkeitsbestrebungen beschleunigen. Die Welt hat sich dauerhaft verändert und wir müssen uns mit ihr verändern. Lang lebe Europa.
Die Weltordnung ist im Umbruch. Auch das zieht sich wie ein roter Faden durch das Treffen in den Schweizer Bergen. Bundeskanzler Friedrich Merz gibt den Mutmacher.
Dieser Welt sind wir nicht ausgeliefert. Wir können sie gestalten. Lassen Sie uns deshalb besonnen, schöpferisch und mutig zugleich auf unsere eigenen Stärken setzen. Und genau das tun wir.
Mitten in die europäische Selbstbestätigung platzt allerdings der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hinein. Er ist gekommen, damit der Ukraine-Krieg in all dem Grönland-Trubel nicht komplett untergeht. Den Europäern wirft Zelensky vor, immer noch zu passiv zu sein. Sie sagen alle, wir brauchen etwas, womit wir die alte Weltordnung ersetzen können. Aber wo sind die Anführer, die handeln, um eine neue Ordnung zu schaffen? Das meiste Lob für seine Rede bekommt wohl Mark Carney, der kanadische Premierminister. Mittelmächte wie Deutschland und Kanada müssten sich zusammentun, sonst säßen sie nicht am Tisch, sondern stünden auf dem Speiseplan der Großmächte, sagt Carney. Am Ende bekommt er dafür Standing Ovations. Doch noch mehr über den Wert seiner Rede sagt vielleicht ein anderes Detail aus. Etwas daran auszusetzen hatte nur Donald Trump.
Das Weltwirtschaftsforum hat Tobias Brunner zusammengefasst. Und wir bleiben noch kurz bei Kanada.
NDR Info. Die Meinung.
Unser USA- und Kanada-Korrespondent Martin Ganselmeier meint nämlich, die EU solle die Chance ergreifen und viel enger mit Kanada zusammenarbeiten.
Mittlerweile dürfte allen klar sein, dass die Strategie der Schmeicheleien gegenüber Donald Trump gründlich gescheitert ist. Im vergangenen Jahr gab es viele peinliche Antrittsbesuche von Staats- und Regierungschefs im Weißen Haus. Manche hatten goldene Geschenke im Gepäck, einige sind Trump fast schon unter der Türspalte entgegengekrochen, um ihn ja nicht zu verärgern. Einer der wenigen, der mit aufrechtem Gang kam und sich nicht verbiegen ließ, ist der kanadische Premierminister Mark Carney. Kanada sieht sich seit mehr als einem Jahr ähnlichen Attacken auf seine nationale Souveränität ausgesetzt, wie zuletzt Grönland und Dänemark. Trotzdem ließ sich Carney nie einschüchtern. Gleich bei seinem Antrittsbesuch erteilte Carney Trumps Annexionsgelüsten eine Abfuhr. Dem früheren Immobilienunternehmer sagte Carney mit Verweis auf das Weiße Haus, manche Orte stehen nun mal nicht zum Verkauf. Die Eigentümer Kanadas hätten ihn wissen lassen, dass auch Kanada nicht zu kaufen sei und dies niemals sein werde. Auch in Davos hat Kanadas Premierminister eine mutige, einige sagen sogar eine historische Rede gehalten. Carney warb dafür, dass Kanada und andere mittelgroße Staaten eine engere Allianz schmieden. Das war auch ein Aufruf an die Europäer, lasst uns enger zusammenrücken. Es gibt keinen besseren Nachbarn und Verbündeten als Kanada. Das Land ist so reich an Rohstoffen wie Russland, aber im Unterschied zu Russland teilen die Kanadier europäische Wertvorstellungen. Kanada stand stets zuverlässig an der Seite Amerikas. In zwei Weltkriegen, wie auch nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Doch seit einem Jahr fühlt sich Kanada ziemlich alleingelassen. Viele Kanadier waren enttäuscht, dass die EU im Handelskonflikt mit Trump so schnell nachgab. Die EU sollte ihre Zusammenarbeit mit Kanada dringend vertiefen, zumal Kanada eine gemeinsame Geschichte mit Europa und eine gemeinsame Grenze mit der EU hat. Ja, es gibt das kanadisch-europäische Freihandelsabkommen CETA, aber noch immer ist es nicht von allen EU-Mitgliedstaaten ratifiziert. Ja, es gibt verstärkte Zusammenarbeit bei Verteidigung und Rüstung. Aber ist das der kommunikative Wumms, der in diesen Zeiten nötig wäre? Warum Kanada nicht ein Assoziationsabkommen mit der EU anbieten, so wie es das mit den nordischen Nachbarn Norwegen und Island gibt? Oder warum Kanada nicht sogar eine EU-Mitgliedschaft anbieten? Das sei völlig unrealistisch, heißt es immer wieder. Aber warum eigentlich? In Zeiten, in denen Trump einen von ihm auf Lebenszeit geführten Friedensrat schafft, sollte auch die EU mehr Mut zu symbolträchtigen Schritten beweisen. Nur diese Sprache versteht Trump. Und nur so wird den US-Bürgern klar, dass nicht alle im Ausland die Politik ihres Präsidenten toll finden.
Die Meinung heute von Martin Ganselmeier. Seit zwei Wochen ist im Iran das Internet abgestellt. Es sollte möglichst wenig über die Proteste und ihre brutale Niederschlagung nach außen dringen. Inzwischen haben wir einige Aufnahmen gesehen, vor allem von vielen getöteten Demonstranten. Familien müssen Angehörige identifizieren. Und wir kommen dazu auch gleich, denn der UN-Menschenrechtsrat hat dazu heute eine Dringlichkeitssitzung einberufen. Wir schauen aber erst noch auf die Lage vor Ort und fragen, was ist geblieben von den Protesten? Langsam kehre ein Teil des Alltags zurück, berichtet unser Korrespondent Paul Jens.
Schnee rieselt leise vom Himmel, bedeckt in einem leichten Zuckerguss die Straßen im Iran. Doch wo sonst freudige Stimmen den Schnee begrüßen würden, herrscht Augenzeugen zufolge Stille. Eine Nation steht unter Schock. Zumindest der Teil, der es nicht mit der iranischen Führung hält. Und das scheint die überwiegende Mehrheit zu sein. Das Leben kehrt nur langsam wieder zurück. Immer noch werden Überreste der Demonstrationen weggeschafft, ausgebrannte Autos, gefällte Ampelmasten. Versammlungen gibt es keine mehr. Die Menschen trauen sich schlicht nicht mehr auf die Straßen. Selbst die nächtlichen Sprechchöre, die es Anfang der Woche noch gab, sind verstummt. Doch die Ruhe ist keine Zustimmung zum Regime, sagt Iran-Expertin Diba Mirzai vom Giga-Institut in Hamburg.
Die Kluft zwischen dem Regime und der Mehrheit des Volkes war ja schon sehr tief. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch tiefer werden könnte, aber so brutal, wie dieses Regime dieses Mal vorgegangen ist, hat sich dieser Graben nochmal spürbar vertieft. Ich glaube nicht, dass das Regime mehr in der Lage ist, das zu überwinden. Also wirklich in der Lage ist, das Vertrauen dieser Menschen zurückzugewinnen, weil es ist eben verantwortlich für so viele Tote.
Daneben bestünden vor allem die wirtschaftlichen Probleme weiter. Ungebremste Inflation, Korruption und eine unzureichende Wasserversorgung.
Und bis dieses Regime es nicht schafft, diese Probleme wirklich nachhaltig zu lösen, kann es jetzt gerade vielleicht nur aufatmen für einen kurzen Moment, aber die nächste Protestwelle steht eigentlich schon wieder vor der Tür. Davon gehe ich sehr stark aus.
Die Protestwellen im Iran folgen jetzt schon immer kürzeren Abständen. 2009 die sogenannte Grüne Bewegung, die sich gegen mutmaßliche Wahlfälschung richtete. 2019 lösten steigende Benzinpreise landesweite Proteste aus. Und 2022 ging nach dem Tod der Kurdin Jina Mahsa Amini erneut Iranerinnen und Iraner im ganzen Land auf die Straße. Zunächst gegen Polizeigewalt und den politisierten Islam, später weiteten sich die Proteste zu einer Bewegung gegen das System an sich aus. Das beobachtet auch Tarek Siddiq, der zur Protestkultur im Iran promoviert hat.
Man hat eben Proteste, die stärker noch die Systemfrage stellen, die auch stärker Sicherheitskräfte konfrontieren, den Staat konfrontieren. Klassisch ein Staat, der härter durchgreift, der auch konfrontativer auf Protestierende zugeht und Partizipationsmöglichkeiten, die reduziert und eingeschränkt werden auf einer staatlichen Ebene. Das heißt, man hat hier eher so einen Antagonismus und der Antagonismus führt eben dazu, dass diese Konflikte nicht so schnell befriedet werden, sondern immer wiederkehren.
Die aktuelle Protestwelle habe eine stille Wut in den Menschen hinterlassen. Bei mutmaßlich tausenden Toten kenne jeder eine betroffene Familie. Diese Wut werde in den Köpfen der Menschen gespeichert und könne an folgende Generationen weitergegeben werden. So entstehe eher mehr Engagement und Protestkultur, auch wenn die aktuelle Protestwelle an sich abgeflacht sei.
Das andere, was hier, denke ich, eine Rolle spielt, ist, dass die Erinnerung an die jeweils letzte Protestwelle noch sehr aktuell ist und dadurch auch so eine gewisse Dynamik entsteht, in der vorherige Themen wieder aufgegriffen werden, in der die Wut gar nicht so die Zeit hat, wirklich abzuflachen, sondern jedes Mal nochmal ein Stück aufgeheizt wird.
In der aufgeheizten Stimmung stehen die Sicherheitsorganisationen bisher weiter zum Regime. Weder bei der Armee noch bei der Revolutionsgarde gibt es Berichte, dass der Zusammenhalt bröckelt. Nur vereinzelt sollen sich Sicherheitskräfte dem Protest angeschlossen haben. Der Protestbewegung habe aber noch ein weiterer Aspekt gefehlt, sagt Iran-Forscherin Diba Mirzai.
Was eben auch in den letzten Protestbewegungen sehr gefehlt hat, ist, dass wir keine wirklich organisierte Bewegung sehen. Wir sehen keine institutionalisierte Bewegung. Und da geht es mir nicht mal wirklich darum, dass wir eine Führungsperson brauchen, sondern etwas mehr Organisation, etwas mehr Institutionalisierung, die wir aktuell noch nicht sehen. Und das wären aber wichtige Faktoren, um das Ganze erfolgreich zu machen.
Die Opposition im Iran ist aktuell zersplittert. Die unterschiedlichen Gruppen können sich kaum auf eine Zukunftsvision einigen. Manche fordern eine Rückkehr zu Schah-Monarchie, während andere eine Demokratie anstreben. Ein allseits präsentes Regime verhindert auch, dass sich eine geeinte Oppositionsbewegung bilden kann. Zahlreiche Kritiker sind im Gefängnis gelandet und ein funktionierender Überwachungsstaat sät Misstrauen. Zudem hat die islamische Führung gezeigt, dass sie zu allem bereit ist, um an der Macht zu bleiben. Brutale Gewalt gegen das eigene Volk inklusive.
Paul Jens berichtete über die Lage vor Ort. Es liegen inzwischen neue Zahlen einer amerikanischen Nichtregierungsorganisation vor, die sich mit den Opfern der Proteste im Iran beschäftigt hat. Demnach sind mehr als 5000 Menschen getötet worden. Die meisten von ihnen hatten demonstriert. Es gibt aber auch Tote unter den Sicherheitskräften, Unbeteiligte. Und weitere fast 10.000 Todesfälle würden noch untersucht, heißt es. Und es gibt auch noch sehr viele Menschen, die inhaftiert wurden. Was sie erwartet, scheint noch völlig unklar. In Genf hat sich heute der UN-Menschenrechtsrat in einer Dringlichkeitssitzung mit Iran beschäftigt. Patricia Werne berichtet.
Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Türk, fordert ein Ende der staatlichen Gewalt im Iran. Das Töten auf den Straßen im Iran möge nachgelassen haben, aber die Brutalität gehe weiter, sagte Türk zu Beginn der Sitzung. Und wörtlich, die gewaltsame Unterdrückung des iranischen Volkes löst kein einziges Problem in dem Land. Im Gegenteil, es werden die Bedingungen für weitere Menschenrechtsverletzungen, Instabilität und Blutvergießen geschaffen.
Ich rufe dazu auf, all die willkürlich Inhaftierten freizulassen. Ich fordere eine vollständige Aussetzung der Todesstrafe und ich dränge auf ein Ende der Kommunikationsabschottung und einen Stopp der Abschaltung des Internets. Das darf nicht mehr systematisch angewandt werden.
Sagte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte weiter. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International spricht von einer der brutalsten Repressionen gegen einen Volksaufstand, die je dokumentiert wurde. Der Sprecher von Amnesty International Gerber sagte, es seien noch tausende Verschleppte in Gefängnissen, ihnen drohten Folter und Misshandlung. Bei den Massenprotesten im Iran sind nach Angaben von Aktivisten mehr als 5000 Menschen ums Leben gekommen. Der UN-Menschenrechtsrat kann zwar keine Sanktionen gegen Länder verhängen, aber er hat die Möglichkeit, Resolutionen zu verabschieden und Untersuchungen einzuleiten. Deutschland ist derzeit kein Mitglied des Rates, hat aber Beobachterstatus und unterstützt eine Resolution, dass die schon 2022 eingerichtete Kommission auch die jüngste Gewalt untersucht.
Aus Genf berichtete Patricia Werne. Friedrich Merz war sehr viel unterwegs in dieser Woche. Erst in der Schweiz, dann in Brüssel, jetzt Rom. Dort finden gerade deutsch-italienische Regierungskonsultationen statt. Unter Vorsitz der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Bundeskanzler Friedrich Merz. Außerdem auch dabei viele deutsche Minister und Ministerinnen. Die Partnerschaft zwischen beiden Ländern soll vertieft werden. Auch mit einem Aktionsplan, und der beinhaltet eine engere bilaterale Zusammenarbeit, aber auch eine Kooperation auf EU-Ebene und demnächst wohl auch bei der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Christopher Gaube ist jetzt bei mir im Studio. Wie konkret ist es denn schon geworden in Rom?
Ja, also wenn man der italienischen Ministerpräsidentin bei der Pressekonferenz so zugehört hat, da ging es wohl heute bei den Gesprächen mit Merz um sehr, sehr viele Themen. Aber, und ich glaube, das ist die Kernbotschaft, Themen eines gemeinsamen, geeinten Europas. Das hat Meloni auch betont.
Europa muss entscheiden, will es sein Schicksal in die eigene Hände nehmen oder es einfach nur erleiden. Insofern brauchen wir eine klare Sicht, Mut und Verantwortung und vor allem die notwendige Intelligenz aus Krisenchancen erwachsen zu lassen. Und wir haben gesagt, wir wollen unsere Zusammenarbeit noch verstärken und uns ehrgeizige Ziele setzen.
Ja, und dann hat Meloni tatsächlich eine ganze Menge an Themen aufgerufen. Es seien mehrere Dokumente unterschrieben, mehrere Vereinbarungen mit Deutschland getroffen worden. Italien und Deutschland, die wollen in der Landwirtschaft stärker zusammenarbeiten, aber auch in der Wirtschaft insgesamt. Da wurde Meloni dann konkreter. Sie hat gleich den Green Deal kritisiert, das wichtigste Thema von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen während ihrer ersten Präsidentschaft. Europa nämlich bis 2050 klimaneutral zu machen, verbunden mit einer Wachstumsstrategie. Das hat Meloni als ideologischen Fehler bezeichnet, der die Unternehmen in die Knie gezwungen hat, statt für mehr Umweltschutz zu sorgen. Diesen Fehler wolle man, da sei sie sich mit Merz einig, beheben. Als konkrete Maßnahmen nannte sie dann Bürokratie abbauen, die Binnenmärkte stärken und auch die Automobilindustrie anzukurbeln, und zwar technologieoffen, also kein Fokus unbedingt auf E-Autos allein.
Giorgia Meloni ist auch noch für ihren harten Rechtskurs bekannt. Was war denn in Rom zur Migrationspolitik zu hören?
Ja, das hat sie auf der Pressekonferenz in einigen Punkten ausgeführt, betont, dass man da schon Erfolge erzielt hat, aber dass eben mehr kommen müsse, und zwar bei der Verteidigung der Außengrenzen. Man wolle gemeinsam stärker gegen Schleuser kämpfen. Es ging darum, dass man die Rückführung intensivieren will, und da bemühe sich Italien, so Ministerpräsident Meloni, auch schon neue Kooperationen zu schließen mit afrikanischen Staaten, Albanien beispielsweise. Auch und eben auf europäischer Ebene weiter für eine strengere Migrationspolitik einstehen.
Und der deutsche Kanzler Merz ist der andere Teil dieser Regierungskonsultationen. Wie hat er sich jetzt nach dem Treffen mit Meloni gezeigt?
Ja, auch er hat die deutsch-italienische Freundschaft in den Vordergrund gestellt. Man stehe sich in diesem Jahr 2026 so nah wie selten in der gemeinsamen Geschichte. Man wolle dieses Jahr zu einem Jahr der Chancen und der Entscheidungen machen. Was heißt das? Hören wir Merz in Ausschnitten selbst.
Es gibt zwei große Aufgaben, die vor uns liegen. Das erste ist, wir wollen wettbewerbsfähige Industrien. Und das zweite ist, und wir haben das verstanden, wir müssen zusammen mehr für unsere Sicherheit tun. Wir arbeiten deswegen für ein Europa, das sich jetzt wirklich auf das Wesentliche konzentriert. Wir müssen nach wie vor für den Frieden in der Ukraine eintreten. Wir ringen um ein geeintes Europa und eine starke NATO in einem neuen Zeitalter, der Großmächte.
Merz hat also ebenfalls die einenden geschlossenen europäischen Themen angesprochen. Im Detail wolle man die Ukraine stärker unterstützen, gerade in diesem harten Kriegswinter. Aber man habe sich mit Frankreich, Großbritannien und Polen gemeinsam verabredet, auch die Arktis stärker zu schützen. Man sei da auch mit Italien auf einer Linie. Und Europa, das müsse fest und souverän zusammenstehen. Man wolle die NATO zusammenhalten, Vertrauen als entscheidenden Wettbewerbsvorteil in dieser Welt nutzen, so Merz.
In Rom finden gerade deutsch-italienische Regierungskonsultationen statt. Das war eine Zusammenfassung von Christopher Gaube. Und wir kommen jetzt nochmal zurück in den Norden, weil nach den großen Schneemassen hat heute Eis und Glätte vor allem Niedersachsen lahmgelegt. Es gab hunderte Unfälle, meist zum Glück nur Blechschäden. An vielen Schulen fiel der Unterricht aus. Im Raum Osnabrück rät die Polizei allen, zu Hause zu bleiben. Denn auch Radfahrer und Fußgänger seien gefährdet. David Wicker.
Seit den frühen Morgenstunden herrschte in vielen Teilen der Region das Blitzeischaos. Der Regen verwandelte die Straßen schnell in Eisflächen. Die Polizeidirektion Osnabrück sprach von einer Extremsituation. Die Bilanz: über 500 Einsätze. Bei einem Unfall auf der A1 bei Bramsche wurde ein Mensch schwer verletzt. In Haselünne im Emsland gab es einen Gefahrengutunfall. Dabei ist ein hochätzender Stoff ausgetreten. Der Bereich musste stundenlang großräumig gesperrt werden. Die Rettungskräfte kamen an ihre Grenzen. Vor allen Dingen, was die Kräfte anging, so Marco Ellermann, der Sprecher der Polizeidirektion. Direktion Osnabrück.
Ja, und wir haben natürlich viel, viel zu tun gehabt. Wir haben teilweise aufgestockt personell, wir haben teilweise Nachtdienst dann im Frühdienst noch belassen, weil wir sonst gar nicht klargekommen wären. Also es war schon auch für die Polizei und die Rettungsdienste ein sehr, sehr extremer Morgen.
Und das galt auch für die Notaufnahmen in den Krankenhäusern, zum Beispiel bei den städtischen Kliniken in Osnabrück, wie Chefarzt Lukas Liesenfeld berichtet.
Wir haben seit heute Morgen eine Vielzahl von Patienten über den Rettungsdienst, aber auch fußläufig entgegengenommen bzw. behandelt.
Deshalb riet die Polizei noch am Vormittag für die gesamte Region. Wer kann, soll zu Hause bleiben. Auch wenn es jetzt relativ entspannt ist, die Straßenmeistereien bereiten sich schon auf den nächsten Einsatz vor. Denn der droht für morgen früh. Laut dem Deutschen Wetterdienst gibt es eine Unwetterwarnung. Denn heute Nacht solle es wieder Glatteis geben. Eine Situation, auf die sich die Straßenmeistereien vorbereiten, wie Robert Albers von der Straßenmeisterei in Meppen sagt.
Wir werden morgen früh wieder um 2 Uhr ausrücken und werden die Situation dann mit Argusaugen betrachten. Hinzu kommt morgen noch, dass wir morgen Nachmittag Schnee erwarten. Das heißt, wir haben die Leute wieder den ganzen Tag im Einsatz.
Und wir werden es weiter beobachten, wie sich die Glätte weiterentwickelt. Damit enden unsere Themen des Tages für diesen Freitag, den 23. Januar.